Ich freue mich, dass ich heute hier bei euch mal sein kann. Ich finde es ja in Rastatt eine ganz tolle Sache, dass wir so Kanzeltausch zwischen den Gemeinden haben. Das finde ich super gut. Und ich habe euch, ich kenne euch ja nicht, und ich habe euch ein Thema mitgebracht. Das passt eigentlich zu dem, was hier dran steht. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Alles. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Können wir das? Können wir diesen Satz wirklich tun? Oder ist das nicht eine heillose Überforderung von uns Menschen? Ist das nicht eine Überforderung von uns Menschen? Und das Thema, das ich mitgebracht habe, Beziehung ohne Liebe gibt es keine. Ist das nicht eine Überforderung von uns? Welcher Mensch träumt nicht von intakten Beziehungen? Ja, in der Familie. Respektvoller Umgang in der Ehe. Ein gutes Verhältnis zu den Kindern zu haben. Meine Frau und ich, wir genießen es, wenn wir unsere Kinder beobachten, wie sie jetzt selbstständig ihr Leben beginnen. Und wir freuen uns, wenn sie heimkommen. Und es ist eine wundervolle Zeit, die wir dann haben. Es tut gut. Und was wäre es, wenn wir so innige Beziehungen in der Gemeinde hätten? Ja, dass jeder so sein kann, wie er ist, ohne Maske, einfach so, wie er ist, hier in der Gemeinde. Leider ist die Welt nicht so rosarot. Immer wieder kommen uns Menschen in die Quere, die nicht zu uns passen. Und wir scheinen nicht zu ihnen zu passen. Menschen, die uns Schwierigkeiten machen, Menschen, die uns nicht akzeptieren. Menschen, die uns gar ablehnen. Und der Psychologe und Kommunikationswissenschaftler Friedemann Schulz von Thun behauptet, ein Mensch hat 4 seelische Grundbedürfnisse. Ihr seht die da. Das ist geliebt zu werden, Verbundenheit, den eigenen Wert empfinden und frei zu sein. Und jetzt schätzt mal, welche von diesen 4 Sachen ist die wichtigste nach diesem Psychologe. Ihr dürft es reinrufen. Schätzt mal. Verbundenheit, okay. Gibt es noch andere Stimmen? Es ist Verbundenheit. Intakte und stabile Beziehungen zu haben. Ist nach seiner Meinung das wichtigste Grundbedürfnis eines Menschen. Interessant ist natürlich, dass Jesus zu allen 4 Sachen ganz klar Stellung bezieht und zu allen 4 Dingen auch was sagt. Und heute Morgen möchten wir uns mit der Liebe und mit Beziehungen beschäftigen. Ich glaube, ohne Liebe sind keine stabilen und gesunde Beziehungen möglich. Und ich möchte auf 3 Punkte eingehen. Warum ist Liebe so elementar? Das Gebot der Liebe und in der Liebe wachsen. Warum ist im christlichen Glauben die Liebe so elementar? Warum ist sie die höchste Norm der Ethik? Oft denken wir, ach, wenn wir mit Menschen zusammen sind und die passen nicht zu uns, dann machen wir so eine friedliche Koexistenz. Ja, wir tun uns gegenseitig nichts Böses. Oh, wir akzeptieren uns irgendwie, aber so richtig zusammen sind wir nicht. Warum ist Liebe so ein wichtiges Element? Und ich habe euch mal ein Bild mitgebracht und lasst mal dieses Bild auf euch wirken. Ich mache mal eine Minute Pause. Überlegt euch mal, was das Bild bedeuten könnte. Der Russe Andrew Rublev hat am Ende des 14. Jahrhunderts dieses Bild gemalt und er hat es genannt die Ikone der heiligen Dreifaltigkeit. Das Bild soll den dreieinen Gott darstellen. Links sehen wir Gott, den Vater, dahinter ist ein Gebäude, ja, das ist die geschaffene Welt, Gott, der die Welt geschaffen hat. In der Mitte sitzt Jesus, dahinter soll ein Baum sein, der Baum des Lebens und auch des Kreuzes, wo Jesus für uns die Rettung geschaffen hat. Und ganz rechts der Heilige Geist, dahinter ist ein Berg, und Berge sind in der Bibel oft Orte, wo Menschen eine besondere Beziehung zu Gott haben. Und der Maler, der hat sich Folgendes gedacht, als er das Bild gemalt hat. Das finde ich so interessant, das Bild. Gott besteht aus drei Personen, die in einer Beziehung sind, die Beziehung leben, und zwar eine vollkommene Beziehung. Das Bild, das drückt überhaupt keine Hierarchie aus von den drei Personen. Sie sind im Wesen, so scheint es, total vereint. Ja, die Personen unterscheiden sich durch die Körperhaltung, durch die Kleider, durch die Körperform. Jeder ist unterschiedlich. Sie haben unterschiedliche Aufgaben und Ämter. Aber in ihrem Wesen sind sie vereint. Und das sieht man daran, dass alle drei auf den Opferbecher gucken, der auf dem Tisch steht. Und die Symbolik des Opferbechers ist klar. Es ist das vergossene Blut Jesu. Die drei scheinen sich über den Opferbecher zu unterhalten. Das Bild macht deutlich, dass die ganze Gottheit am Kreuzestod beteiligt war. Was der eine leidet, das leidet der andere mit. Was der andere tut, wird von dem anderen mitgetragen. Eine Beziehung, die heilig ist. Eine Beziehung, die rein ist. Eine Beziehung, die nicht vom Bösen belastet wird. Die Personen, die strahlen eine perfekte Einheit aus. Mir gefällt das Bild unheimlich, ich finde es so stark. Und die Bibel nennt dazu drei Wörter. Drei Wörter, um diesen Zustand zu beschreiben. Gott ist Liebe. So lesen wir im ersten Johannesbrief. Gott ist Liebe. Und es wird mehrmals in der Bibel herausgestellt, dass Gott Liebe ist. Als Jesus getauft wird, dann kommt eine Stimme aus dem Himmel. Dieser ist mein geliebter Sohn. Dieser Jesus ist mein geliebter Sohn. Oder Jesus sagt, der Vater und ich, wir sind eins. Wir sind vollkommen eins. Gott ist Liebe. Das geht nur in Liebe. Und Liebe kann nur da gelebt werden, wo ein Gegenüber ist. Liebe braucht ein Gegenüber. Und Gott lebt in dieser Einheit die vollkommene Liebe. Und ich habe mir das mal so dargestellt, ihr kennt das wahrscheinlich, ein Handspinner. Drei Personen sollte es sein, Gott, Jesus und der Heilige Geist. Und wenn ich das andrehe, dann sehe ich das nicht mehr, den Unterschied. So ist Gott in Liebe eins. Vollkommene Einheit. Und jetzt kommt das Unglaubliche. Gott lässt uns an dieser Liebe teilhaben. Der Kreisel, der öffnet sich, und Gott möchte mit uns, mit dir, mit mir Gemeinschaft haben in Liebe. Warum ist Liebe elementar für uns? Weil Gott Liebe ist. Weil Gott durch seine Liebe die Welt gewinnen will. Da geht es nicht um Zwang, da geht es nicht um du musst, sondern du darfst an der Liebe Gottes teilhaben. Er will durch Liebe Menschen für sich gewinnen. Und deshalb ist für uns Liebe elementar. Kommen wir zu dem zweiten Punkt, das Gebot der Liebe. Ihr kennt die Verse sicher alle. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Das zweite ist ebenso wichtig. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es gibt viele Ausleger, die sprechen von dreifachen Gebot inzwischen. Die Liebe zu Gott, die Liebe zum Nächsten und die Liebe zu mir selbst. Sie sagen, nur wer sich selbst lieb hat, kann andere Menschen lieben. glaube, das stimmt ein Stück weit schon, auf jeden Fall. Aber ich glaube, Jesus wollte hier was anderes zum Ausdruck bringen. Für Jesus war die Selbstliebe völlig normal. Welcher Mensch hat denn sich nicht selbst lieb? Und ich glaube, dass die Selbstliebe nicht das Problem in unserer Gesellschaft ist. Es ist mehr die Selbstverliebtheit. Man ist sich der Nächste. Der Mensch stellt sich vorne hin, zuerst komme ich. Und der andere, der hat sich unterzuordnen. Und deshalb brauchen wir zu diesem Vers hier noch die goldene Regel. Und die hat Jesus auch gesagt. Alles nun, was ihr wollt, was euch die Menschen tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Alles nun, was ihr wollt, das euch die Menschen tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Wenn wir die goldene Regel beachten, dann werden wir keine Selbstverliebtheit entwickeln. Dann wird unsere Selbstliebe auf einem gesunden Niveau bleiben. Und übrigens, die goldene Regel ist kein Ausstellungsmerkmal, das Jesus gepredigt hat. Das wurde schon im alten Judentum gelehrt, es wurde in China gelehrt vom Konfuzius, im antiken Griechenland wurde es gelehrt und deshalb sprach Martin Luther vom Naturgesetz des Menschen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Zur Zeit von Jesus hatten die Pharisäer die Auffassung, mein Nächster ist ein Frommer. Mein Nächster ist einer, der so ähnlich tickt wie ich. Ein Gerechter. Ein hilfsbedürftiger Mensch war zur Zeit Jesu bei den Pharisäern nicht der Nächste. Sie hatten die Sorge, dass sie sich an dem verunreinigen. Und im Gleichnis vom barmherzigen Samariter hat Jesus dieser Auffassung total widersprochen. Mein Nächster ist derjenige, der meine Hilfe braucht. Der Nächste ist derjenige, der deine Hilfe braucht. Egal, ob dieser Mensch im nahen Umfeld bei mir ist, ob er weit weg ist, egal, ob er fremd ist, egal, welche Nationalität er hat, egal, ob er arm oder reich ist, mein Nächster ist dieser Mensch, der meine Hilfe braucht und den sollen wir lieben. Ich kann euch mal ein Beispiel sagen. Schon viele Jahre her, wir sind nachts durch Frankreich durchgefahren, am Genfersee entlang. Und ich komme um eine Kurve rum und da war ein Auto auf dem Dach. Und das lag so in 30 Zentimeter tiefem Wasser. Und der erste Gedanke war, weiterfahren. Ich will da gar nicht reingucken, das Auto. Was weiß ich, was ich da sehe? Blut, man hat ja gleich so Vorstellungen, Blut für überströmende Menschen. Ich hatte natürlich Frau und meine damals drei kleine Kinder dabei. Und dann haben wir gesagt, das können wir nicht machen. Wir haben angehalten. Ich bin im Auto so hingefahren, dass die Scheinwerfer ins Auto reinleuchten. Wir sind ausgestiegen zum Auto hin. Und wir waren erleichtert, zum Glück war niemand drin. Wir mussten also nicht irgendwelche schlimme Bilder anschauen. Aber in diesem Fall wäre das mein Nächster gewesen, der meine Hilfe braucht. Aber das war für Jesus noch nicht genug, weil die Nächstenliebe hat ihre Begrenzung in der Liebe zu mir selbst. Die Selbstliebe gibt das Maß vor. Sind wir selbstsüchtig, dann bleibt für andere nichts übrig. Und haben wir eine gesunde Selbstliebe, dann ist das das Maß, das die Beziehung zum Nächsten begrenzt. Und deshalb sagt Jesus in der Bergpredigt, liebt eure Feinde. Damit hat Jesus die Grenze dramatisch verschoben. Liebt eure Feinde. Das bedeutet, liebe mehr als dich selbst. Liebe mehr als dich selbst. Und genau das hat Jesus vorgelebt. Und wenn wir auf die Worte des Doppelgebots schauen, dann haben wir oft so eine Brille auf. Und die lautet ungefähr so, die Brille ist nicht falsch, ich sage es gleich vorneweg, aber wir haben eine Brille auf. Na klar, Jesus starb für mich am Kreuz. Er hat sich hinnageln lassen, er hat dort geblutet, er ist auf gut Deutsch einen elenden Tod gestorben. Mann, hat er mich lieb. Die Liebe ist unbegreiflich. Aber als Jesus diese Worte gesagt hat, war er noch nicht am Kreuz. Da wussten die Jünger von dieser Liebe noch nichts. Was wussten die Jünger, als Jesus das gesagt hat? Ich spekuliere mal. Petrus hat sich vielleicht erinnert, wie Jesus ihn aus dem Wasser herausgezogen hat, als er ertrunken war. Das ist eine Liebe. Matthäus, der Zöllner, der hat vielleicht gedacht, alle haben mich verachtet als Zöllner, aber Jesus, der hat mich aufgenommen in seine Gruppe. Der liebt mich. Nathanael, der hat schlecht über Jesus gesprochen und trotzdem hat Jesus ihn aufgenommen als sein Jünger. Das ist eine Liebe. Und die drei Beispiele sollen genügen, die zeigen, solch eine Liebe, die ist vielleicht auch unter Menschen möglich. Die drei Beispiele zeigen doch, das ist eine Liebe, die kriegen wir noch hin. Die Jünger haben gedacht, das schaffen wir vielleicht auch. Aber das Bild hat sich dramatisch verändert, als Jesus vor den Jüngern, vor den Augen der Jüngern verhaftet worden ist. Als er sich eingelassen hat auf den Weg der Kreuzigung. Als die römische Staatsgewalt ihn geißelte, ihn ans Kreuz nagelte. Als er aus Liebe sein göttliches Leben gab. Und deshalb gebraucht die Bibel für Liebe ein eigenes Wort. Agape. Agape ist die göttliche Liebe. Und wenn ich die Bibel übersetzen würde, dann würde ich überall da, wo im Grundtext das Wort Agape steht, Liebe rot markieren, sodass man das sofort sieht. Dass klar ist, hier ist Agape gemeint. Und demgegenüber steht Eros. Eros ist, wo unser Wort Erotik herkommt. Oder das Wort Philo. Philo ist die freundschaftliche Liebe, die menschliche Liebe, die menschliche Freude, Freundesliebe. Und was bedeutet denn die Agape? Ich habe euch da so ein paar Sätze mitgebracht. Eros, also die menschliche Liebe, die baut auf menschliche Selbsterlösung. Agape ist Gnade. Die Erlösung ist eine göttliche Tat. Eros ist egozentrische Liebe. Der Mensch verwirklicht sich selbst. Agape ist selbstlose Liebe. Sie ist Selbsthingabe. Jesus gab sich am Kreuz auch für seine Feinde hin. Eros wird von der Qualität und Schönheit und dem Wert seines Gegenstands bestimmt. Agape ist souverän. Agape gilt jedem Mensch. Eros entdeckt einen Wert in seinem Gegenüber. Agape schafft Wert in ihrem Gegenüber. Diesen letzten Satz finde ich sehr bemerkenswert und ich denke mir oft, wenn wir dessen unsere Ehen tun würden, dass Agape einen Gegenwert in meinem Ehepartner schafft, dann hätten wir andere Ehen. Göttliche Liebe, Agape. Und jetzt stehen wir vor einem Dilemma. Christen sind aufgefordert, andere Menschen mit Agape zu lieben. Ihr habt richtig gehört. Wir sind aufgefordert, andere Menschen mit Agape zu lieben. Kann ich das? Kann ich solche Liebe leben? Kannst du solche Liebe leben? Und da möchte ich jetzt ein bisschen drauf eingehen. Wir kommen zum dritten Punkt, in der Liebe wachsen. Und da müssen wir jetzt ein bisschen Exegese machen. Ich lese euch ein paar Verse vor aus Johannes 21. Ihr habt die da vorne drauf. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm: Weide meine Lämmer. Wieder spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm: Hüte meine Schafe. Er spricht zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm: Herr, du weißt alles, du erkennst, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm: Weide meine Schafe. Ja, Jesus hat vor seinem Tod angekündigt, dass alle Jünger ihn verlassen werden. Und Petrus hat widersprochen, wenn alle dich verlassen, ich werde dich niemals verlassen. Und darauf hat Jesus angekündigt, dass Petrus ihn dreimal verleugnen wird. Und als das geschah, da lesen wir, als der Hahn krähte und der Herr wandte sich um und blickte Petrus an. Petrus wandte sich um und weinte. Ja, die hatten Blickkontakt. Petrus und Jesus. Und Petrus wusste, er hat versagt. Und er weinte. Und die Beziehung, die war beschädigt, die hatte einen Knacks. Und deshalb dieses Gespräch. Kennen wir das? Situationen? Und deshalb ist mein erster Punkt, die Liebe in den Mittelpunkt stellen. Kennen wir das, dass es Situationen gibt, wo wir uns gegenseitig enttäuschen? Wo wir Auseinandersetzungen haben? Wo wir uns Dinge an den Kopf werfen, die wir bereuen? Dass wir streiten? Dass wir schlecht über andere Menschen reden? Es werden Lügen verbreitet? Und dann sind wir in so einer Abwärtsspirale drin. Und die geht runter und die zieht uns weg von Gott. Und der Konflikt, der bricht dann offen zutage. Und ich finde es genial, wie Jesus hier in dem Gespräch reagiert. Es ist so genial. Er macht keine Vorwürfe an Petrus. Hey Petrus, hättest du mir nicht einmal treu bleiben können? Wir lesen nichts davon. Keine Mahnung. Petrus, ich habe es dir doch gesagt. Warum hast du nicht gehört? Keine Androhung. Ich vergebe dir, Petrus, aber wenn du das noch einmal machst, dann ist endgültig aus. Jesus stellt die Liebe in den Mittelpunkt. Und versteht mich nicht falsch, wir brauchen manchmal Auseinandersetzungen, das gehört zu uns dazu. Wir müssen Diskussionen machen und wir werden uns dabei auch verletzen und gegenseitig enttäuschen. Wir sind keine perfekten Menschen, aber wir müssen die Liebe in den Mittelpunkt stellen. Bei aller Diskussion. Und deshalb habe ich auch das Thema genannt, Beziehung ohne Liebe gibt es keine. Du kannst zu Jesus keine Beziehung haben, wenn du ihn nicht liebst. Es geht nicht. Der zweite Punkt. Gib so viel Liebe, wie du hast. Unsere Ansprüche in Beziehungen sind oft eine Überforderung. Ich nenne euch ein Beispiel. In einer Ehe schenkt ein Mann, das Beispiel ist natürlich völlig fiktiv, ja, das gibt es gar nicht. In einer Ehe schenkt ein Mann seiner Frau keine Aufmerksamkeit. Kommt zu kurz. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wie die Frau reagieren kann. Sie kann es einfordern, sie kann ihren Mann erinnern und sagen, oh, wenn du mir jede Woche Blumen mitbringst, dann weiß ich, dass du mich lieb hast. Und wenn du nicht jede Woche mit mir einen schönen Abend machst, dann weiß ich, du liebst mich nicht. Und dann ist die andere Möglichkeit, sie kann ihren Mann aufgeben. Sie glaubt gar nicht, dass der Mann sich ändern kann. Sie gibt auf. Die Beziehung ist innerlich getrennt. Sie hat die Hoffnung verloren, dass es besser wird. Die Beziehung ist verloren. Und Jesus hat beides in diesem Text nicht gemacht. Und um das zu zeigen, habe ich den Text ein bisschen markiert. Überall, wo hier Agape steht, steht das Wort Liebe. Und Jesus hat zweimal Petrus gefragt, liebst du mich? Liebst du mich mit Agape? Und Petrus wusste, das kann er nicht. Und deshalb sagt er, du weißt, dass ich mich lieb habe. Und er verwendet das Wort Philo. Jesus, ich habe die menschliche Liebe. Ich kann gerade dir nicht mehr geben. Und am letzten Mal, bei der dritten Frage, und das finde ich das Geniale in dem Text, da verwendet Jesus das Wort Philo. Liebst du mich, Petrus, mit menschlicher Liebe? Und ich glaube, wir müssen Gott so viel Liebe geben, wie wir gerade haben. Und auch so viel Liebe zu anderen Menschen, wie wir gerade haben. Und investiere diese Liebe in Beziehungen zu Gott und zu anderen Menschen. Und trotzdem, kommt zum dritten Punkt, trotzdem bleibt der Anspruch bestehen, Agape zu leben. Agape zu praktizieren ist ein lebenslanger Prozess. Ungefähr 30 Jahre nach dem Tod Jesu hat Petrus seine Briefe geschrieben. Und da ist natürlich interessant, was er über Liebe schreibt. Und er schreibt, so liebt einander anhaltend aus reinem Herzen. 1. Petrus 1, 1. Petrus 4. Vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe. Und beides Mal hat Petrus hier in diesem Text das Wort Agape verwendet. Und deshalb glaube ich, Agape zu leben, ist eine lebenslange Aufgabe für uns. Es geht nicht von heute auf morgen. Es ist eine Herausforderung, andere Menschen so zu lieben, die nicht auf unserer Wellenlänge sind. Es ist eine Herausforderung, Menschen zu lieben, die wir nicht leiden können. Und es ist noch mehr, Menschen zu lieben, die uns Böses wollen. Es ist eine Lebensaufgabe, in Agape zu wachsen. Und wahrscheinlich sind wir mit dem Thema auch nie fertig. Es beschäftigt uns unser ganzes Leben. Und jetzt stehen wir aber immer noch vor einem Dilemma, denn wir haben vorher festgestellt, dass der Mensch diese göttliche Liebe leben soll, aber nicht kann. Und Jesus ist das vollkommen klar. Und das wusste er auch in dem Gespräch mit Petrus. Und jetzt kommt die frohe Botschaft. Jetzt kommt die Lösung. Wer Jesus nachfolgt, dem wurde diese Liebe geschenkt. Denn Gott hat uns mit dem Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat, auch seine Liebe ins Herz ausgegossen. Denn Gott hat uns mit dem Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat, auch seine Liebe ins Herz ausgegossen. Das ist die frohe Botschaft. Du hast im Heiligen Geist diese Liebe in deinem Herz. Und deshalb ist das Christentum oder der christliche Glaube, das ist kein Abstrampeln, das ist kein Verkrampfen, das ist keine eigene Leistung. Es ist Leben in dieser göttlichen Liebe. Ich möchte euch ein kleines Beispiel erzählen. Das ist ein paar Jahre her. Da wurde ich bei der Arbeit gemobbt. Wirklich gemobbt von einem Kollegen. Wir haben jahrelang zusammengearbeitet. Und ich habe dann angefangen, neben der Arbeit Theologie zu studieren. Und es hat ihm nicht gefallen. Und dann hat er mich angefangen zu mobben. Hat schlecht über mich geredet. Er hat meine Arbeit schlecht gemacht und so weiter und so fort. Und ich bin mit dem Fahrrad, ich weiß es noch ganz genau, mit dem Fahrrad von der Arbeit heimgefahren und mir sind die ganzen Gedanken durch den Kopf gegangen. Und ich hatte Gedanken, die waren nicht gut. Ich hatte Gedanken, wie zahle ich es ihm heim? Was kann ich tun, um Auge mit Auge, um Auge, Zahn um Zahn? Und als ich das gemerkt habe, dann wusste ich, Mann, Markus, du bist so weit weg von Agape. Du bist so weit weg von Agape, das kann nicht sein. Und ich habe angefangen zu beten. Und ich habe Gott gebetet, Herr, lass bitte das Böse mit Liebe besiegen. Schenk mir deine Liebe, schenk mir deine Kraft. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht, Jesus. Ich kann diese Liebe nicht leben. Und es hat funktioniert. Gott hat mir diese Liebe geschenkt. Ich konnte mit ihm ganz anders umgehen. Das hat ihn auch ziemlich verwirrt. Und ich glaube, das ist ein Anfang, wenn wir Gott bitten, diese Liebe in uns umzusetzen, dass wir unsere Ohnmacht bekennen, unsere Unfähigkeit und um seine Kraft. Jesus bittet dich und er bittet auch mich, wir sollen von ihm lernen, Liebe zu leben durch seinen Heiligen Geist. Und ich glaube, wenn wir das tun, das ist der Schlüssel zum Menschen. Das ist der Schlüssel zum Herz von anderen Menschen. Liebe. möchte euch noch zum Abschluss die Worte aus 1. Korinther 13 vorlesen, das Hohelied der Liebe. Einfach, weil ich das so toll finde. Paulus schreibt da, wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein Töner des Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Und wenn ich die Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß und wenn ich allen Glauben habe, so dass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Und wenn ich all meine Habe zur Speisung der Armen austeile und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Die Liebe ist langmütig. Die Liebe ist gütig. Sie neidet nicht. Die Liebe tut nicht groß. Sie bläht nicht auf. Sie benimmt sich nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet Böses nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe vergeht niemals. Amen.